Christoph Weckerle leitet das Zurich Center for Creative Economy. Ob Kreativität die Wirtschaft verändert oder der Kapitalismus die Kunst und die Gestaltung instrumentalisiert, erfahren Sie in der aktuellen Ausgabe von Fantasiemuskel, dem Monopol-Podcast über Kunst, Wirtschaft und gesellschaftliche Transformation. Mein Name ist Friedrich von Borries.
Und mein Name ist Thorsten Frehmer.
Herzlich willkommen, Christoph Weckerle. Schön, dass Sie heute bei uns sind.
Hallo, guten Tag, freut mich.
Fantasiemuskel, ein Monopol-Podcast in Kooperation mit Vorstellungskraft X, einer Initiative von Thorsten Frehmer und Friedrich von Borries.
Wir fangen ja immer mit einer biografischen Einstiegsfrage an. Sie sind von der Ausbildung Romanist und haben dann ja noch Kulturmanagement studiert. Aber wie sind Sie zur Kunst und an die Kunsthochschule hier in Zürich, ZHDK, gekommen?
Wie so vieles im Leben hat das mit Zufall zu tun. Ich in den 90er Jahren, erste Hälfte der 90er Jahren, wurde in der Schweiz gesucht, jemand, der ein Forschungsprojekt zum Thema kulturelle Außenbeziehungen der Schweiz leiten könnte. Ich kam zurück aus Wien, war da in Kulturstatistikthemen in erster Linie unterwegs und konnte das dann übernehmen und habe so einen Einstieg gefunden in einen Zwischenbereich, der mich eigentlich dann nie mehr losgelassen hat. Ich bin eigentlich nie nur im Kunstbereich, sondern immer an der Schnittstelle zwischen Kunst und etwas anderem. Es hat angefangen mit Kulturpolitik, dann ist die Kulturwirtschaft, Kreativwirtschaft dazu gekommen. Ich war an einer Kunsthochschule. Das Interesse war also immer der Zwischenbereich, wie beeinflussen sich diese Felder gegenseitig und was passiert an der Schnittstelle. An der ZHDK habe ich dann unterschiedlichste Funktionen wahrgenommen und bin jetzt gelandet wieder in einem kleinen Institut, das sich in erster Linie wieder um Inhalte kümmert und versucht, möglichst wenig Sitzungen zu veranstalten.
Eine Nachfrage hätte ich noch. Was sind Kulturstatistikthemen?
Kulturstatistikthemen heute sind geht zum Beispiel darum, wie kann man einerseits ganz basal abbilden, wie viel Geld gibt der Staat aus für kulturelle Förderung. Das sind dann auch Themen, die man im privaten Bereich, wie viele Personen arbeiten da, wie viele Firmen gibt es da. Immer wichtiger werden aber Überlegungen so im Bereich Evaluation. Gibt es irgendwie eine Möglichkeit, wie ich herausfinden kann, ob das, was da gefördert wird, sinnvoll ist? Also so der Shift vom Zählen der Dinge zum Interpretieren, ist das eigentlich wichtig, für wen ist das wichtig? Das sind so die großen Kulturstatistikthemen. Wir bauen in der Schweiz jetzt gerade ein Monitoring für den kulturellen Sektor der Schweiz. Die Idee des Bundesamtes, das den Auftrag gibt, ist, kann man Entwicklungen ablesen? Es geht also um mehr als nur fördern und dann ist gut, sondern immer auch um die Frage, ja, hat das was bewirkt? Sollte man das wieder tun? Das hat alles mit Kulturstatistik zu tun.
Da bekommt man ja so, als jemand, der immer für die Freiheit der Kunst einsteht, oder nicht immer, aber doch zuweilen, so ein bisschen die Vorstellung, dass es dann auch um Effizienzkriterien möglicherweise geht oder um Wirksamkeitskriterien. Und dann kommt, ohne dass ich dachte, dass es an dem Punkt her kommt, diese Frage auf, was Sie an der Nähe zur Wirtschaft interessiert. Sie haben ja vorhin auch gesagt, dass Sie immer an Schnittstellen sind und jetzt dieses Zurich Center for Creative Economy hier an der Kunsthochschule in Zürich aufgebaut haben. Also diese Nähe zur Wirtschaft, wo ja viele in der Kunst doch so eine Distanz dazu pflegen, kultivieren, ob sie die dann auch leben. Irgendjemand muss es auch kaufen, ist eine andere Frage, aber sozusagen so eine aktive Neugierde, Interesse, das würde mich interessieren.
Ja, vielleicht vorweg, die ob der Gegensatz stimmt, dass es ist entweder für die Wirtschaft oder für die freie Kunst. Es könnte auch beides sein. Also wir sind hier an einer der großen Kunsthochschulen Europas mit so knapp 2.500 Studierenden. Wenn wir und diese Woche hat das neue Jahr angefangen, wenn wir die jungen Bachelorstudierenden fragen würden, ob sie diesen Gegensatz noch sehen oder ob sie den vielleicht von ihren Eltern mitgekriegt haben, dann würden viele sagen, das haben meine Eltern so gesehen. Mein Lebensentwurf sieht das vielleicht weniger. Aber zu Ihrer Frage, unser Zentrum heißt Creative Economies. Wir haben ganz bewusst das ins Plural gesetzt, weil für uns gibt es die Wirtschaft nicht, sondern das sind alles ganz unterschiedliche Modelle. Wir haben hier in Zürich Google Research, das ist eine Art von Wirtschaft. Wir haben hier aber auch die kleinen Startups unserer Studierenden. Wir haben die Projekte unserer Studierenden, die nicht mal auf Skalierbarkeit angelegt sind. Es gibt in der Schweiz wie in Deutschland einen sehr ausgeprägten Mittelstand mit familiengeführten Firmen, wo es darum geht, dass ich die Firma gesund in die nächste Generation überführen kann. Das heißt, was genau Wirtschaft ist, muss man jeweils ziemlich präzise beschreiben und dann macht es einen Unterschied. Und es gibt Bereiche in der Wirtschaft, wo das genauso ist. Da geht es um ganz schnellen Impact. Ich will da irgendwas rausziehen aus dem Kunstbereich. Und wenn die Kreativschaffenden gut ausgebildet sind, dann können sie da auch viel Geld verdienen dabei. Und dann gibt es Bereiche in der Wirtschaft, wo das eher auf Zusammenarbeit angelegt ist, wo man sagt, es geht darum, irgendwie Newness in die Welt zu bringen, und das schaffen wir eher, wenn wir kooperativ auf Augenhöhe unterwegs sind. Wir merken das oft, dass man immer von der Wirtschaft spricht auf der einen Seite und auf der anderen Seite fordert, dass man Kunst super differenziert analysiert. Und im Austausch mit Leuten, die aus der sogenannten Wirtschaft kommen, merken wir auch, die hätten gerne, dass man sehr differenziert ist, wenn man und dass man sagt, was man genau darunter versteht. Und dann geht es um Passungen, also dass halt nicht alles mit allem kompatibel ist, oder wenn ich mich auf irgendetwas einlasse, dann kann ich nicht alles haben. Das sind Inhalte, die wir hier auch vermitteln in unseren Studienprogrammen.
Da würde ich direkt interessiert nachfragen, ob es da Projekte gibt, an die Sie denken. Denn unser Podcast beschäftigt sich ja mit Kunst und mit Transformation und eigentlich auch darunter liegend die Frage, wie auch Kunst zur Transformation beitragen kann. Wir haben jetzt über verschiedene Wirtschaften, verschiedene Unternehmen gesprochen. Gibt es da Projekte, Themen, an die Sie gerade besonders gerne denken oder die hier entstanden sind?
Also wenn Sie mich jetzt fragen, woran ich besonders gerne denke, dann fällt mir natürlich sofort was ein.
Dann raus damit.
Ja, wir sind, also Creative Economies heißt für uns auch, also wir setzen die Wirtschaft ins Plural und sagen ganz bewusst nicht Creative Industries, weil in Creative Industries steckt irgendwie drin, es gibt so Industrien, die sind halt kreativ und andere, die sind es nicht. Da hatten wir so um 2015 rum einen sehr konstruktiven Streit mit der ETH, weil die über einen Professor gefragt hat, Christoph, was mache ich mit meinen Nobelpreisträgern? Also ihr behauptet, die Kreativwirtschaft seid ihr und ihr seid kreativ. Ich habe die Vermutung, wir sind das auch, aber wir passen da nirgendwo rein. Aus diesem Grund haben wir eigentlich aufgegeben, in Teilmärkten zu denken und sehen das sehr viel weiter. Und jetzt komme ich zur Antwort auf Ihre Frage. Was uns jetzt gerade sehr stark interessiert, entstanden durch eine Zusammenarbeit mit der Stadt San Sebastian in Nordspanien, im Baskenland. Wie ist das eigentlich mit der Haute Cuisine? Also diese Spitzenköche, diese drei Stern Michelin Restaurants. Nur schon das ist interessant, weil wer sagt, dass Michelin den Dreh raus hat, wie man rausfindet, was irgendwie die beste Küche ist. Also wir stecken da bei diesen Rankings und so weiter, die ein wichtiges Thema sind. Uns hat aber einfach interessiert, auf der einen Seite, wie kann man das lernen? Es gibt in San Sebastian das Basque Culinary Center. Da kann man PhDs machen in Haute Cuisine oder man kann, glaube ich, 12 Masterstudiengänge, also von sehr designorientiert bis hin dann irgendwie zu dem, was in der Küche / im Labor passiert. Und unsere Frage ist, wenn ich die Haute Cuisine anschaue und das mit Fashion-Industrie vergleiche, wie stellt einer dieser Spitzenköche die Karte von Frühjahr auf Sommer um? Und wie passiert die Lancierung der Sommerkollektion nach der Frühlingskollektion? Sehr viele Gemeinsamkeiten. Wenn ich mich jetzt nicht irgendwie versteife drauf, aber die gehören doch dazu und die gehören doch nicht dazu. Wenn ich auf die Prozesse schaue, auf die Settings, die es braucht, das sind Projekte, die uns sehr interessieren. Also wie wir so die angestammten, etablierten Setzungen, die wir einfach akzeptieren. Wir haben hier, ich glaube, 13, ihr habt 11, UK hat 8 Teilmärkte und so weiter. Wie kann ich das quer zu diesen Setzungen das Thema diskutieren, was heißt denn Creative Economy, wann ist jemand wirklich kreativ und so weiter. Da haben wir einige Projekte, das mit der Haute Cuisine ist vielleicht das, was am besten sich eignet, um einen Podcast kurz drüber zu reden.
Als der Thorsten Fremer Sie gefragt hat, an welches Projekt Sie besonders gerne denken, kann ich total nachvollziehen. Da wird man sofort natürlich neugierig und die Parallelität zur Mode auch vorstellbar. An welches denken Sie nicht gerne, weil es sozusagen Ansprüche gescheitert ist oder doch nicht funktioniert oder...
Also ist Ansprüche gescheitert, funktioniert nicht, gibt es viel, heißt aber nicht, dass ich nicht gerne dran denke, weil da ja dann irgendwie vielleicht trotzdem Handlungsbedarf ist. Da ist also etwas, was uns täglich umtreibt, ist, wie kriegt man das in eine Kunsthochschule rein, was wir als wichtig erachten an unserem kleinen Zentrum. Wo hat das Platz im Curriculum? Ist sowas relevant oder nicht relevant? Da kommen dann spannende Unterscheidungen dazu. Also dass von den 2.500 Studierenden hier ganz viele sagen, mich interessiert Kreativität an sich, nicht Kreativität um zu. So wie das dann vielleicht diskutiert wird, wenn wir in einer Creative Economies-Diskussion sind. Wir meinen, das ist extrem wichtig. Also diese Kreativität an sich, das ist ein ganz zentraler Wert für Europa, würde ich mal sagen. Sollte man auf jeden Fall beibehalten. Und dann gibt es diese Um-zu-Dimension. Das kommt dann ein bisschen auf die Disziplinen an. Es kommt darauf an, wie alt die Leute sind. Wenn sie Bachelorstudierende sind und herkommen und sagen, mein Ziel ist, weltberühmt zu werden und die Welt zu verändern, dann ist es die Kreativität an sich. Das sagen wir keinem, das wird aber anstrengend werden, sondern bestärken sie da drin. Auf Masterstufe kommen sie selber dann drauf, dass vielleicht diese Um-zu-Dimension nicht unspannend ist, wenn ich in meinem Feld irgendwie bleiben will. Also das sind so Themen, wo wir einfach nicht die Lösung, wo es sehr wahrscheinlich auch nie eine Lösung geben wird. Das ist ein laufender Prozess, wo man immer dranbleiben muss. Und andere Dinge, die passen dann halt so schön, also wie jetzt das mit San Sebastian.
Sie haben ein paar Stichworte genannt, auf die ich nochmal eingehen wollen würde. Strategie viel, Kreativität natürlich nochmal, Veränderung. Sie haben ja gerade ein Buch veröffentlicht mit dem schönen Titel Strategische Kreativität, Zukunft gestalten, um Gegenwart zu verändern. Interessante Drehung in der Zeitlichkeit, ich wiederhole es nochmal, Zukunft gestalten, um Gegenwart zu verändern. Vielleicht können Sie uns das nochmal erläutern und danach können wir vielleicht nochmal auf dieses Umzu und das Strategische in der Kreativität eingehen. Aber dieser Zeitaspekt, der ist ja sozusagen erstmal verstörend.
Das freut mich, also dass Sie das genauso so lesen. Vielleicht muss man es zweimal lesen und fragt sich dann, ist da irgendwas schiefgelaufen, was ja immer super peinlich ist bei Büchern. Aber es ist so gedacht. Strategische Kreativität steht dafür, weil Simon Grand, ein Forschungskollege und ich, das sind so die letzten 14, 15 Jahre, die wir mal versucht haben zusammenzufassen, gemerkt haben, die Leute machen daraus immer einen Gegensatz. Also entweder ist es strategisch oder es ist kreativ. Wir sind der Meinung, man kann das eine nicht vom anderen lösen. Also wenn ich mit Kreativität einen Impact generieren möchte, dann kommt immer auch eine strategische Dimension dazu, weil es ja dann nicht ausreicht, wenn ich nur einmal kreativ bin. Also diese Fashion Companies oder diese, wenn wir bei San Sebastian bleiben, die müssen ja über Jahre hinweg diese Menüs, diese Kollektionen generieren und dass das nicht Zufall sein kann, sondern dass da irgendwelche Muster dahinter liegen. Das ist der eine Punkt, dass wir würden Strategie und Kreativität gerne näher zusammenbringen. Und der zweite Punkt ist, das sind Dinge, die haben wir x-fach erlebt, vielleicht am deutlichsten in Hongkong. Unsere Hochschule hatte enge Beziehungen zu Hongkong während einiger Jahre, haben wir sehr nah das Umbrella-Movement mitverfolgt, 2014. Also als über Monate hinweg das gesamte Stadtzentrum besetzt war, Joshua Wong, die großen Leaders waren da in den Zelten mitten in der Stadt. Wenn man sich das jetzt ex post anschaut, was haben die erreicht, dann sagen sie selber eigentlich wenig bis gar nichts. Sie haben dann 2019 nochmal mit einer anderen Strategie, diesem Be Water. Es gab dann keine Leaders mehr, sondern man hat sich bewegt wie Wasser. Aber man kommt zum Schluss, wir haben zwar ganz gut gesagt, was nicht gut ist, was uns nicht gefällt, aber wir waren nicht in der Lage aufzuzeigen, was denn die Alternativen sind. Und Zukunft gestalten, Gegenwart verändern heißt, ich kann die Gegenwart dann verändern, wenn ich einen Plan habe, wie es in Zukunft aussehen könnte. Es reicht nicht, einfach zu sagen, so wie es jetzt ist oder werden wird, das gefällt uns nicht, sondern erst wenn ich diese Vision habe und da wird es strategisch, weil wir unterscheiden unterschiedliche, wie viele das heute machen, Zukunftshorizonte oder es gibt die nahe Zukunft, wo wir sagen, die wird wohl so sein wie heute, einfach ein bisschen anders. Und dann ist es relativ einfach, so 15 Jahre in die Zukunft zu denken. Da ist einfach schlicht alles möglich, weil wir ganz wenig wissen. Und strategisch wird es, wenn wir sagen, können wir darüber nachdenken, wie es vielleicht in 5 Jahren aussehen würde. So diese Überlegungen stecken in diesem Buch drin. Viele Beispiele und relativ gut strukturiert das Ganze. Also man kann da auch nur ein Kapitel lesen oder man kann das gesamte Buch lesen. Und wir haben uns sogar die Mühe gemacht, das war anstrengend, das Ganze zu visualisieren, die unterschiedlichen. Es gibt so einen Modellansatz im Ganzen drin. Aber eben diese Strategie, und das ist etwas, was uns sehr, sehr stark interessiert, weil wir das Gefühl haben, das wird in Zukunft relevanter werden, noch für den kulturellen Sektor.
Wie würde man denn die Strategie dann im Kunstbereich definieren? Ich finde das eigentlich spannend, aber der Strategiebegriff ist ja auch immer gewissermaßen besetzt, wenn man jetzt an die wirtschaftlichen Zusammenhänge denkt. Sagt, wir machen jetzt die Strategie 25 und haben dann ein Leitbild und dann ist es ja da. Und genau. Dann, klar, könnte man jetzt als Unternehmen auch sagen, oh, jetzt nehmen wir nochmal Künstler dazu, um zu gucken, wie wir unsere Strategie umsetzen. Aber das ist ja vielleicht nicht spannend und nicht offen genug. Es braucht einen anderen Strategiebegriff.
Ja, das glaube, das reicht auch nicht, oder? Weil das ist so das, was was in der Regel passiert. Strategie heißt, ich muss am Schluss liegt ein Text vor und dann sagen alle, jetzt ist für 4 Jahre mal wieder Ruhe und dann müssen wir wieder eine neue Strategie machen. Jetzt hat der Kulturbereich gemerkt, alle diese letzten 4 Jahre, 5 Jahre Strategien, plötzlich kam Corona und keiner hat dran gedacht. Das stand nicht in der Strategie. Strategie war entsprechend nicht mehr sehr hilfreich. Dann kam der Ukraine-Krieg. Das stand auch nicht in der Strategie. Das heißt also, wir müssen irgendwie weg vom auf ein Blatt Papier schreiben, was in naher Zukunft passiert, in einen eher prozessorientierten Ansatz gehen. Also, dass wir vielleicht aufzeigen können, wofür wollen wir in den nächsten 10 Jahren noch stehen. Und da müssen wir aber jedes Jahr anschauen. Also sind wir noch auf Kurs? Müssen wir da irgendwie Änderungen vornehmen? Das heißt, Strategie rückt so viel mehr an den Alltag ran. Und gleichzeitig ist Strategie, also wir reden da vom unternehmerischen Handlungskern, das ist nicht nur für die Leute des C-Levels, sondern das ist vor allem für die Leute, die die tägliche Arbeit verrichten, weil die merken ja, jetzt läuft das gerade in eine völlig andere Richtung, als das eigentlich geplant war und wir sollten unbedingt dran arbeiten. Das heißt, der Strategiebegriff im traditionellen Sinn ist vielleicht, der ist nicht zielführend, mit Sicherheit nicht für das, was jetzt ansteht, weil alle kommunalen Verwaltungen fragen jetzt nach der Vision 2035 in der Schweiz, in Deutschland, überall. Und da sind wir genau in diesen Zeithorizonten drin, wo es ohne strategische Ansätze eben nicht mehr geht.
Gehört zu dieser Strategie auch oder kann die Kunst da auch einen Anteil dann haben, wie man für diese Strategien oder für das, was man stehen will, Bilder zu entwerfen, dahin zu kommen. Das ist ja was uns gerade alle so umtreibt, dass wir irgendwie wissen, was die Stunde geschlagen hat und was zu tun ist.
Ja.
Aber wir haben ja immer nicht so wahre Lust dazu.
Aus meiner Sicht, unserer Sicht, ist es viel mehr. Also Bilder generieren heißt, irgendwelche Chemiker und Biologen haben den Virus besiegt und ein Designer durfte den Virus visualisieren und das ist dann das Bild, was in den Nachrichten war und alle haben gesagt, die sind trotzdem für was gut, die Designer. Wir haben, unser Stand der Forschung ist, also, und da arbeiten wir relativ, da haben wir einfach diese Zürcher Hochschule der Künste als, das ist unser Ökosystem. Wir haben hier außer Architektur alles unter einem Dach. Und wenn es gut läuft, dann arbeiten die Studierenden zusammen. Und wenn ich jetzt beschreiben müsste, worin sind unsere Studierenden wirklich richtig gut? Und das sind Dinge, die man für solche Strategieprozesse sehr gut nutzen kann. Unsere Studierenden können extrem gut sich etwas vorstellen, was sein könnte. Wir reden da so von, oder nicht nur wir, diese What-If-Dimension, oder? Jemand, der was komponiert, muss sich irgendwie vorstellen, was sein könnte. Er, sehr wahrscheinlich hat er noch irgendwie im Kopf, der Worst Case wäre, ich würde jetzt was komponieren, was schon mal jemand komponiert hat. Also er muss irgendwie nach vorne denken. Dann, wenn Sie jetzt irgendwie im Design-Departement unterwegs wären, würden Sie sehen, diese jungen Leute, die können extrem gut Dinge, die sein könnten, materialisieren, visualisieren, tangible machen, indem sie Modelle bauen, skizzieren. Sie können etwas in die Welt setzen, was sein könnte. Wenn Sie verfolgen am Ende des Semesters, wenn Kritik stattfindet, die sind dann sogar in der Lage, über etwas zu reden, was sein könnte, eine Diskussion zu führen. Da stehen dann Normalbürgerinnen und Bürger spätestens dann an, weil dann wird es einfach zu komplex. Diese Leute haben unheimlich viel Know-how drüber, also wenn man schaut, wie sie in ihren Werkstätten, in ihren Labors, in ihren Studios arbeiten, wie Prozesse aussehen, wenn ich an Dingen arbeite, die sein könnten und so weiter. Ich könnte da jetzt länger ausführen. Und das sind natürlich für Strategiediskussionen unheimlich relevante Themen. Die Herausforderung ist für uns dann, das wäre nochmal die Frage, mit welchen Projekten seid ihr bis jetzt immer gescheitert, den Künstlerinnen, den Designern zu sagen, hey, was ihr da macht, das ist übrigens super relevant, wenn es um Strategieentwicklung geht. Dann sagen die zuerst mal, kann ich mir nicht vorstellen, weil Strategie ist doch. Und das heißt also, da ist viel und permanent Arbeit notwendig. Und auf der anderen Seite, wie sind denn Prozesse gestaltet, damit genau solche sehr relevanten Inhalte einfließen können? Es geht also viel mehr als nur um Visualisierung von irgendetwas. Es sind die Prozesse, die Praktiken, die Inhalte, die da einfließen können.
Das Zurich Center for Creative Economies, wie ich jetzt gelernt habe, in der Mehrzahl, macht ja zum einen Forschung über Kreativwirtschaft. Haben Sie ja auch gerade an dem San Sebastian-Beispiel beschrieben. Aber Sie beraten auch Unternehmen. Und Sie haben ja vorhin auch beschrieben, sozusagen, warum das sinnvoll ist. Aber mich würde doch nochmal ein konkretes Beispiel interessieren. Wie sieht denn dann konkret für ein Unternehmen so eine Beratung aus, in die auch solche kreativen Prozesse mit einfließen? Oder darf man darüber nicht reden,
ja,
dass die immer geheim
genau,
ihre Strategie nicht verraten haben wollen?
Ja, also die konkret darüber reden ist schwierig, aber Ihre Frage ist zentral, also weil wir uns immer wieder die Frage stellen, machen wir eigentlich Beratung? Beratung ist für uns so etwas, wir haben einen standardisierten Ansatz und würden den gerne skalieren, in unterschiedlichen Kontexten anwenden. Und genau das machen wir eigentlich nicht. Also wir wählen relativ gut aus, finden wir das Projekt spannend? Bringt das uns auch was? Dann sagen wir zu. Und dann sind
das heißt aber ganz kurz zwischengefragt, da kommen Unternehmen auf Sie zu und fragen, ob Sie helfen, wenn Sie auswählen. Also Sie gehen nicht aktiv?
Wir machen beides. Also wenn wir irgendetwas Interessantes sehen oder wir setzen selber ein Thema in die Welt und verfolgen das dann, so dass wir sagen, jetzt haben wir das Thema Creative Tech, also wo wir die Technologie, Kreativität, Investment, diese Schnittstelle, da machen wir dann ganz bewusst, publizieren wir einen Bericht. So wie früher hat man Kreativwirtschaftsberichte gemacht. Dann ist das Thema in der Welt und dann bleiben wir dran. Das ist das eine. Es gibt aber auch, dass Leute, Organisationen, Institutionen auf uns zukommen. Da muss irgendwie muss es einfach passen, weil sonst wir sind zu klein, als dass wir da irgendwie eine eigene Beratungsabteilung haben könnten. Es muss uns interessieren, dann bleiben wir dran. Und dann haben wir gemerkt, dieses Beraten heißt für uns ganz viel Fragen stellen. Also wir kommen eigentlich dann nicht mit den Lösungsansätzen, sondern helfen den Leuten, die richtigen Fragen zu stellen, können Settings zur Verfügung stellen, wo sie selber zu ihren Antworten kommen, immer mit dem Ziel, dass sie das nachher selber können, was wir, weil es ist nicht ein Geschäftsmodell bei uns im Sinn, dass wir da dranbleiben wollen und die nächsten 5 Jahre dann irgendwie da einen Income Stream haben. Entsprechend ist Beratung vielleicht nicht der optimale Begriff, weil er zu stark bei Standardisierung dann liegt.
Genau, es gibt ja noch einen anderen Begriff, auf den ich kommen wollte, nämlich Coaching. Sie haben ja eben gerade auch beschrieben, dass Sie dann Studierenden sagen, hey, das, was du da gemacht hast, würde total gut für eine strategische Beratung sich eignen oder da ist was drin und die Studierenden verstehen das erstmal nicht. Andererseits muss es ja auch Studierende geben, die das verstehen, weil sie ja zusammen mit anderen in einem größeren Konsortium ein Masterstudium in Coaching und Supervision in künstlerischer Perspektive anbieten. Doch da würde mich das auch nochmal interessieren, wie funktioniert das? wer kommt da und ist das, was die dann machen, noch Kunst oder ist es was anderes? Das ist ja in diesem in künstlerischer Perspektive so ein bisschen vernebelt, was jetzt das Verhältnis von Coaching/Supervision, wo man ja nicht diese hierarchische, ich weiß, wie man es macht, Beratungshaltung hat, sondern eher so eine fragende Augenhöhe-Perspektive. So zumindest kenne ich das sozusagen, die Coaching-Grundhaltung. Also, das würde mich nochmal interessieren. Was passiert da und was sind die Erfahrungen, die dann die KünstlerInnen machen, wenn sie das praktizieren?
Ja, das ist, damit sind für uns verschiedene Fragen verbunden. Die eine ist, also Coaching, Mentoring ist teuer, weil das ist 1:1. Also wir müssen uns immer fragen, wir haben einen sogenannten Z-Kubator bei uns. Also wir nennen den ganz bewusst nicht Inkubator, Z von Zurich, Zürcher Hochschule der Künste. Wir haben den entwickelt zusammen mit Leuten aus Skandinavien. Die haben permanent mit irgendwelchen Wintersportmetaphern agiert und haben gesagt, ein Coach, ein Mentor, das ist wie jemand, wenn du irgendwie Langlauf machst, der genau am richtigen Ort mit deiner Banane steht, wenn du nicht mehr kannst. Und die haben, nachdem sie bei uns das Gebäude der Zürcher Hochschule der Künste gesehen hatten, gesagt, eigentlich ist dieses ganze Gebäude mit all diesen Kunstdisziplinen unter einem Dach, das ist euer Inkubator. Also jeder, der hier drin ist, muss irgendwie sich verstehen als Teil eines Ganzen. Das heißt, baut nicht einen abgeschlossenen Bereich, wo ihr die UnternehmerInnen dann züchtet, sondern schaut, dass das ganze Gebäude diesen Groove irgendwie atmet. Dann haben wir noch längst nicht geschafft, oder? Und werden es auch nie, weil ganz viele sagen, Kreativität für sich, das reicht, oder? Aber die Frage, wie kann ich die Leute eben nicht jetzt irgendwo einsperren und sagen, hier drin passiert jetzt Entrepreneurship, sondern das passiert eben da draußen. Das ist die zweite Frage nach der Finanzfrage. Also hier müssen wir uns richten nach, wo können wir standardisieren, wo können wir irgendetwas online anbieten, damit wir nachher eben wieder Zeit und Ressourcen haben, um 1:1 mit den Leuten umzugehen. Und dann passiert viel über Auswahl. Also um 14 Uhr startet ein Minor-Programm hier an der Zürcher Hochschule der Künste, das heißt Creative Economies in Practice. Da sind von 2.500 Studierenden 12, die da drin sind. Und dann gibt es noch ein zweites, das heißt Entrepreneurial Thinking and Doing, das ist eher so für Bachelor, das sind vielleicht 15. Die haben das gewollt. Wir fangen jetzt an, machen zum ersten Mal. Ich bin sicher, nächstes Jahr wird es doppelt so viele haben. Und irgendwann wird das vielleicht jetzt ist es ein Minor, irgendwann wird es ein Major werden. Das heißt also, man braucht da Zeit an einer öffentlich finanzierten Institution wie die Zürcher Hochschule der Künste. Es passiert über Auswahl und es ist sehr projektgetrieben. Also die Leute kommen mit der Idee, die sie eh schon realisieren wollten. Wir helfen ihnen dabei, generieren die ersten Role Models. Und was wir bereits gemerkt haben, wir haben Anfragen aus dem Ausland, Hongkong, USA, können wir mit unseren Studierenden in dieses Programm kommen? Ihr könnt doch eine Summer School machen. Also das heißt, dann flexibel sein. Die Summer School würde selbstverständlich was kosten für die Studierenden aus USA und Hongkong. Das heißt, wir könnten dann unsere eigenen Studierenden damit finanzieren. Das ist jetzt so klein, bauen wir das auf. Und der Z-Kubator, der das schon lange tut, auch der ist, da ist sehr viel zurzeit Early-Stage-Projekte. Es geht immer noch drum, an einer Kunsthochschule, vielleicht nicht an einer Business-Hochschule, aber an einer Kunsthochschule irgendwie das unter die Leute zu bringen. Es ist immer einfacher, wenn wieder eine neue Generation von Studierenden kommt, weil die haben die meisten schon irgendeine Firma oder sonst irgendeinen Channel. Aber das braucht Zeit, und wenn man eine genügend große Menge hat an Studierenden, wo man auswählen kann, dann ist das super Luxus natürlich.
Die Frage, die wir ja jedem und jeder stellen, ist die nach dem Fantasiemuskel. Offen natürlich, ob das eine Metapher ist, mit der Sie was anfangen können. Ich stelle Sie trotzdem einfach mal, haben Sie einen Fantasiemuskel? Trainieren Sie den? Oder brauchen Sie den gar nicht, weil die Ideen und Fragestellungen eh auf Sie niederprasseln? Und wenn Sie einen haben oder glauben, dass es einen gibt, was können Sie für Tipps geben, wie man den fördert?
Natürlich ist das alles harte Arbeit. Was mir wichtig ist, und das habe ich hier halt ganz viel, der Austausch mit der Next Generation. Also nicht nur sich mit Leuten auseinandersetzen, die ähnlich alt sind, die ähnlichen Karrieren gemacht haben, sondern versuchen zu verstehen, was treibt die 20-Jährigen heute um? Die Bachelor-Studierenden, wie ist es nachher mit den Master-Studierenden? Woran denken sie? Was sind ihre Themen? Was sind irgendwelche Betriebsmodelle, die sie gerade cool finden? Da muss ich einfach die Tür aufmachen und zuhören. Also so diese Umgebung, die inspirierende, die ist extrem wichtig. Und der zweite Punkt, der mich, da mache ich zwischendurch, was auch wichtig ist für mich, Stand-Up-Paddle, Foil und so, also immer was Neues lernen. Da kommt so der Körper dazu. Und der dritte Punkt ist, immer auch Kontext mitdenken. Also es geht nicht nur um Content, welche Inhalte sind spannend, sondern was braucht es, damit ich diese Inhalte in die Welt setzen kann. Den Kontext, sei das jetzt in San Sebastian die Küche oder sei das irgendwo was anderes. So diese Dimension, immer auch sich wieder zu überlegen, also sich permanent herauszufordern, das sind Dinge, die wichtig sind, weil man sonst einfach einschläft. Aber zentral ist schon der Austausch einfach mit jungen Leuten, die einem auf interessante Gedanken bringen, wie man seine eigenen Ideen dann auch weiterbringen kann und wie ich meine eigenen Ideen umformulieren muss, dass es die jungen Leute interessiert. Das sind so permanente Challenges, die halten schon einigermaßen jung und trainieren auch diesen Muskel, falls es ihn dann gibt.
Vielen lieben Dank. Das war eine Reihe von Tipps, aber ich glaube, den Austausch zwischen den Generationen, den hatten wir bisher noch nicht, und sicher ein guter Abschluss für unser Gespräch. Vielen lieben Dank.
Ja, vielen Dank. Und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören.
Fantasiemuskel, ein Monopol-Podcast in Kooperation mit Vorstellungskraft X, einer Initiative von Thorsten Fremer und Friedrich von Borries.